Ein wunderschöner guten Morgen. Eigentlich, oft ist es schwer, nach so einer Abendmahlanleitung etwas weiter zu sagen. Aber man hat doch das gewählt, die Predigt zu halten, und man muss rausgehen und etwas machen. Obwohl heute Morgen schon um 6 Uhr habe ich in Panik geraten, habe ich mir gesagt, was habe ich mir wieder eingebrockt. Ja. Alles, was ich wochenlang darüber nachgedacht habe, plötzlich innerlich denke, das ist alles nicht gut, was ich da überlegt habe. Und dann meine Frau sagte, komm, du musst das nicht machen, Gott soll das tun. Und das hat mich dann auch getröstet. Und da habe ich gedacht, geh, tu, bete dafür, dass Gott einfach diese Festplatte einordnet, sortiert und das alles, was nicht dazugehört, rausschmeißt, und was gesagt werden soll, muss gesagt werden. Ob es mir schmeckt oder nicht, das ist dann die andere Frage. Und ich möchte dann auch mit Gebet anfangen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du auch diese Woche Kraft gegeben hast und nicht zugelassen hast, dass ich ganz krank geworden bin, ja. Dass du doch die Kraft gegeben hast, aufzustehen und ein paar Gedanken auf dein Papier zu bringen, Herr. Und jetzt möchte ich dich herbeten, durch deinen Geist, dass du wirklich alles sortierst, einordnest, Herr. Dass du das, was gesagt wird, auch in die Herzen sagst, Herr. Dass jeder etwas für sich neu entdecken kann, ein Stück Erkenntnis, Überführung, Ermahnung, wie auch immer, Herr. Ich gebe dich mir hin. Amen. Amen. Wo ich das Thema Kultur für mich so gelesen habe, da ging mir sofort eine kurze Geschichte, die ich vor vielen Jahren, ich weiß nicht, gelesen oder gehört habe, aber die ist zu schön. Ob das auch so wirklich vorgetragen ist, das weiß ich nicht. Aber ein Mann berichtet, dass er unterwegs in den USA war, in vielen Gemeinden gewesen war, und in einem Gottesdienst hat er eine Situation beobachtet, was ihn so ein bisschen irritiert und Fragen gemacht. Eingang, Leute kommen in die Gemeinde rein und eine bestimmte Stelle bei der Tür, zack, dann gehen sie weiter. Er überlegte, was kann das sein? Und jeder, der reingeht, bückt sich, geht weiter. Hat den einen gefragt, weiß ich nicht, war schon immer so gewesen. Den anderen fragte, weiß ich nicht, aber wir haben einen Mann, der sehr, sehr alt, der in dieser Gemeinde ist und ist alt, kommt nicht mehr zum Gottesdienst, fahren Sie doch hin, vielleicht kann er Ihnen erklären. Gemacht, gesagt, angerufen, Termin gemacht, hingekommen, kommt hin und sagte, ich war bei euch im Gottesdienst gewesen, alles wunderbar, sehr schön, aber diese Tradition, diese Sitte da, im Eingangsbereich zu bücken, was ist das? Ah, sagte der Mann, das war schon lange, lange hier, wo wir keine Zentralheizung hatten, haben wir im Gebäude überall so offen stehen, da haben wir geheizt und über den Eingangstür war so ein Rohr, das war immer heiß und die Leute müssen sich bücken. Dann haben wir Zentralheizung eingebaut und das ist weggefallen, aber die Tradition ist geblieben. So entsteht Kultur. So entstehen Dinge, die wir oft nicht mehr nachvollziehen können, und, aber leben trotzdem fleißig weiter. Das ist wie Weihnachten. Ja? Jesus ist nicht am 24. oder 25. geboren, aber es ist eine Tradition entstanden und die ist ja auch eigentlich ganz gut. Ich habe dann im Duden nachgeguckt, was eigentlich die Definition für die Kultur ist. Definition: Gesamtheit der geistige, künstlerische, gestaltende Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung. Und die zweite Definition: Gesamtheit der von einer bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet während einer bestimmten Epoche geschaffene charakteristische geistigen, künstlerisch gestaltenden Leistungen. Sehr akademisch, Duden. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken, wie sowas entsteht. Und dann habe ich noch ein paar Synonymen dafür.
die eigentlich das so erklären, was das alles mit sich bringt. Bildung, Zivilisation, Kultiviertheit. Und da ich habe ein Wort gelesen, da musste ich erst mal gucken, was das überhaupt ist. Aber habe ich auch nicht verstanden. Aber wenn wir einfach so diese paar Wörter angucken und können verstehen, was für eine Kultur zu gebrauchen ist. Oder wir sind eine Gemeinde und jede Gemeinde hat auch im gewissen Sinne eigene Kultur. Wenn wir unsere Nachbarn angucken, Ravensberger Gemeinde, Baptistengemeinde oder Lebendige Hoffnung, jeder hat so eigene Eigenschaften, die eine Gemeinde praktisch prägen oder als so ein Ausdruck der Gemeinde ist. Und das ist auch schön, weil wir sind so viele hier, kommen aus unterschiedlichsten Kulturen und wir brauchen alle eine Grundlage. Eine Grundlage für unsere Ethik. Jeder bringt mit sich eine Prägung, Familie, Herkunft, Nationalität, Religion. Je nachdem, wenn ich unsere Gemeinde angucke, wir haben Leute, Mennoniten, Baptisten, Pfingstler, Charismatiker, Zeugen Jehovas, Katholiken. Es gibt überall Menschen, die aus irgendwelchen diesen Kulturkreisen kommen und von überall haben wir alles bewusst, teilweise unbewusst mitgebracht. Das macht uns auch so besonders, dass wir es schaffen, gemeinsam zu leben. Trotz jeder, der anders ist. Und das ist so wichtig, eine Grundlage zu finden, wo wir mit unseren Unterschieden einen Weg finden können, miteinander zurechtzukommen. Ich habe für mich persönlich entdeckt, die Heilige Schrift, Gott, Vater, Sohn, der Heilige Geist, und die Gemeinschaft. Diese drei Sachen sind für mich notwendig geworden, das zu werden, was ich heute bin. Und das ist noch verbesserungswürdig. Es ist noch so viel Arbeit in mir drin. Und ich weiß, wo ich immer reinschauen kann. Ich weiß, dass ich in der Gemeinschaft sein kann, wo ich lernen darf, mich frei zu äußern, Fragen zu stellen, korrigiert zu werden. Und ich habe mir einen Bibelvers heute erstmal zum Anfang genommen, nicht einen, mehrere. Aus Matthäus Evangelium 22, Verse 34 bis 40. Ist eine Situation, wo Jesus eigentlich in Diskussionen war mit ein paar Gruppen von Menschen in Israel. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hat, versammelten sich miteinander und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welcher ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An dessen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, eine Grundlage. Ohne diese Grundlage wird eigentlich gar nichts mehr funktionieren in der Christenheit. Weil diese Liebe zu dem Herrn, das soll die allererste Priorität werden. Ohne diese Priorität können wir das alles, was dahinter anhängt, knicken. Also an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Gesetz ist im Judentum die fünf Bücher Mose. Und wenn, sagen wir, wie die Gesetze, die das, wo Gott das dem Volk Israel gegeben hat, da sind sehr viele Regeln. Es wurden 613 Gesetze gezählt. Ist auch übrigens eine sehr interessante Geschichte, wie das entstanden ist. Eigentlich niemand hat das so genau gezählt. Das sind viel mehr und wir. Aber das ist eine andere Geschichte. Erzähle ich vielleicht irgendwann anders. Naja, auf jeden Fall.
Und wenn man manche Gesetze da liest, ich habe noch heute mal kurz aufgemacht, 3. Mose 19, und da steht ja ganz genau beschrieben, wie man den Ausländer behandelt in einem Land. Das wurde vor 3000 Jahren geschrieben, wie ich mit einem Ausländer umgehen soll. Und dieser Gesetz, was in diesen Büchern Mose und in den Propheten beschrieben ist, das ist eigentlich eine Grundlage, eine Schule für ein ethisches Verhalten in der Gesellschaft. Und das ist sinnvoll und sehr gut zu lernen, zu studieren. Dafür möchte ich jetzt noch eine Geschichte erzählen. Die habe ich ja vor 4 Wochen gehört und die ist ja vor kurzem in den USA passiert. Da war eine Konferenz einberufen von großen Kirchen, katholisch, evangelisch, alle mögliche. Da wurden Juden, Christen eingeladen, Juden, jüdischen Glauben, Atheisten, Lehrer und es war wahrscheinlich so ein interreligiöser Dialog gewesen. Und der Mann, der das erzählt hatte, sagte, da ist eine Frau, etwas erzählt, was letztendlich die Tradition dann auch. Es ist eine Geschichte zum Schmunzeln auf einer Seite, aber andererseits auch traurig. Eine orthodoxe Jüdin, die politisch links orientiert ist, die an Gott Jesus, an Gott Abrahams und Jesus nicht glaubt, unterrichtet in einer säkulären Hochschule das Neue Testament. Interessante Kombination. Orthodoxe Jüdin, die an Gott nicht glaubt, unterrichtet Neue Testament. Ist oft in Vatikan unterwegs, in diesen Kreisen ist sie bekannt, die hat auch den Namen nicht genannt, dieser Mann. Und dann erzählt diese Frau, dass sie in Rom in einer Kirche war und hat oder ist in ein Gespräch mit einer Frau gekommen. Und dann erzählte sie, dass sie 4 Stunden lang versuchte, diese Frau klarzumachen, dass Jesus ein Jude ist. Hat Bibel aufgeschlagen, mit dem Finger geschrieben und diese Frau im Gottesdienst wehrte sich und am Ende nach Wittischen, okay, wenn Jesus Jude ist, dann kann ich das noch so tragen, aber nicht Mutter Gottes. Woher entsteht so eine, sagen wir, Kultur? Ja? Das heißt, man hat sich irgendwo entfernt von dem Herrn. Diese Judin, die ist sehr kluge Frau. Und dieser Mann, der über sie gesagt hat, ein messianischer Jude, sagte, ich behaupte, dass die Frau sehr, sehr klug ist. Aber weise, weiß ich nicht. Und das macht das traurig, dass wir auf einer Seite viel Wissen haben können, aber das prägt unser Herz nicht. Ja. Sondern wir haben nicht diese lebendige Gemeinschaft, sondern durch viel Wissen kann man trotzdem tot sein. Man kann weniger wissen, aber lebendig sein mit dem Herrn, den wir lieben. Und dann, sagen wir, mit dem Herrn, den wir lieben, können wir auch miteinander besser klarkommen. Und wenn wir dann noch lernen, aus diesem Buch, aus dem Geist, der in uns wohnt, etwas für sich neu zu entdecken, immer wieder uns, wie war das jetzt da ein Wort? Ausdruck menschliche höhere Entwicklung. Ich sage es einfach, ein Wachstum. Ein geistliches Wachstum im Herrn, um wirklich reif zu werden im Glauben, im Miteinander. Und diese Kultur des Miteinanders ist unwahrscheinlich wichtig, auch für die heutige Zeit. Weil die Menschen aus der Welt sehen uns an. Ehemaliger Arbeitskollege kommt Montag zur Arbeit und ist wirklich so aufgeregt. Ich sage zu ihm, Markus, was ist los? Ach, sagte, gestern Abend in Herford bin ich unterwegs gewesen und da kommt ein Mann, steckt mir den Zettel in der Hand und sagt zu mir ganz hart, wie lange willst du noch Feind Gottes sein? Boah. Und der Arbeitskollege sagt, ah, sind der Peters Kumpels unterwegs. Markus sagte, nee, nee, Peter redet mit mir so nicht. Ja. Und das ist das, wo wir aufgrund
das, was wir in der Hand haben, lernen sollen, dieses Bild Christi in der Welt zu tragen. Seine Liebe. Er braucht uns Menschen, um sein Wesen zu zeigen. In Johannes 13, 35 steht: Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ziemlich scharfes Wort, würde ich sagen. Wenn ich bedenke, ich habe so verschiedene Zahlen im Kopf. Ich habe in einer Information gelesen, 300 Denominationen, die andere sagen 2000. Und wenn wir noch Christusgemeinde Herford nehmen, dann haben wir 2001. Ja, aber es ist so eine Vielfalt in Glaubensrichtungen, obwohl wir nur eine Bibel haben und einen Gott. Und das ist eigentlich auch nicht so schlimm, dass es so viele Denominationen gibt. Schlimmer ist, wenn wir nicht bemüht sind, miteinander im Sinne Gottes zu reden. Dass wir nicht bereit sind, oft den anderen überhaupt anzuhören oder versuchen zu verstehen, wie er es meint und wie versteht es. Wie ist diese Frau in die Kirche dazu gekommen, dass Jesus kein Jude ist? Ja? Woher kommt das? Vielleicht ein bisschen forschen, ein bisschen Interesse zeigen. Ja? Warum du denkst so und ich denke so. Ja? Meine Vorfahren waren Mennoniten, Großvater ist Baptist geworden. Und ich bin froh, hier zu sein. Und wenn einer fragt, in welcher Gemeinde bist du? Ja, Christusgemeinde. Welche Richtung? Jünger Jesu. Punkt. Ich möchte nichts mehr in dem Sinne. Ich möchte lernen, Jünger Jesu zu sein. Ich möchte von ihm lernen. Und ich merke manchmal, wie wenig ich über ihn weiß. Habe ich jetzt mit einem Bruder angefangen? Er sagte, Jesus Akademie. Ich fange an, ein bisschen Englisch. Sagte, komm, wir nehmen ein Jahr Zeit und wir beschäftigen uns nur mit Jesus Christus. Alles, was er gesagt hat, alles, was er gemacht hat. Wir machen das ein Jahr lang, zweimal, dreimal im Monat, treffen wir uns 2-3 Stunden, lesen das durch und gucken, was es aus uns macht. Nicht, was wir aus uns machen wollen, sondern was macht Jesus aus uns. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich freue mich immer wieder, auf dieses Treffen zu kommen. Und gleichzeitig kämpfe ich immer wieder mit Widerständen. Immer wenn der Termin kommt, plötzlich kommt in Sinn irgendwelche Ausrede, wie können wir das absagen? Was heißt das? Da ist einer, der es verhindern will. Das heißt, einer, der es verhindern will. Warum sind wir so wenig in unserem Bibelgesprächskreis oder in der Gebetsstunde? Und ich weiß, ich habe oft heftige Kämpfe, mich zu überwinden und hinzugehen. Das ist einer, der verhindern will, dass wir miteinander reden, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, dass wir verstehen, wie wir sind, wie wir ticken überhaupt. Ja? Das heißt nicht, dass wir mit den Keulen auf uns zu uns gehen und deine Theologie ist falsch und meine ist richtig. Darum soll es nicht gehen. Wir sollen die Wahrheit aus dem Wort Gottes entdecken. Das soll unsere Kultur prägen, das soll unsere Ethik formen im Umgang. Jetzt habe ich noch ein Vers hier, 2. Korinther. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen. Im Übrigen, Brüder, sind Geschwister, Frauen auch gemeint. Freut euch, lasst euch zurechtbringen. Wer lässt sich mit Freude zurechtbringen? Ein bisschen provokativ die Frage. Aber es steht hier geschrieben und das heißt, dass das, was in der Bibel oft zu uns gesagt wird oder durch die Geschwister oder durch die Predigt, dass gewisse Dinge uns überhaupt nicht schmecken. Oder ich will das nicht zugeben, dass es mich anspricht. Ne? Und Paulus sagt, freue dich, weil, ich sage es für mich, weil ich weiß, dass Gott noch was mit mir vorhat. Er ist noch mit mir nicht fertig. Deswegen eckt er ein. Lasst euch ermuntern. Das ist schon besser. Das ist schon besser und das ist manchmal sehr wohltuend, sowas zu erleben. Vor vielen, vielen, vielen Jahren kam ich Samstag zum Männerfrühstück und ich weiß nicht, was da war. Ich war wirklich kaputt. Mir ging es irgendwie innerlich überhaupt nicht gut. Da kommt mein Freund Jakob mir entgegen. Peter, wie geht's dir? Schlecht. Er guckt mich an, dreht sich um, verschwand in die Küche. Ich dachte, was jetzt? Kommt innerhalb von einer Minute zurück mit einer Tasse Kaffee. Ohne ein Wort zu sagen, der Mann registriert, was mit einem los ist. Er versucht nicht zu reparieren. Er versucht keine schlauen Ratschläge zu geben, sondern er handelt. Er geht zurück und er weiß, Peter mag Kaffee. Wären wir nicht befreundet, hätte es nicht gewusst. Gibt mir eine Tasse in der Hand, ich trinke eine halbe Tasse Kaffee, mir geht es schon besser. So einfach ist das manchmal. So einfach. Das sind die Kleinigkeiten. Wir hatten bei uns in der Blaukreuzgruppe einmal einen Arzt gehabt, Dr. Halbherz aus Bünde, ein Christ. Und der Neurologe, Psychologe, und der sagte, oft diese kleinen Sachen, die wir miteinander erleben, Kleingruppen, Hauskreisen, Selbsthilfegruppen, dieses menschliche Miteinander, wenn das mehr kultiviert wird, brauchen wir viel weniger Wartezeiten in der neurologischen Praxis. Er sagte, 90% der Patienten bräuchte gar nicht zu mir kommen. Und ich hätte dann die Zeit für die richtig schweren Leute. Und so ist es wichtig, eine Gemeinschaft, eine gesunde Kultur zu entwickeln. Was heißt gesunde? Keiner von uns ist fehlerfrei. Und darauf kommt es an. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und ich darf lernen, nicht perfekten Menschen zu begegnen. Und das Herz Christi oder das Blut, was uns alle reingemacht hat, soll das sein, was uns zusammenhält. Das, was uns prägt, wo wir lernen, Gnade zu leben, Vergebung zu leben. Ich habe mit Menschen gesprochen, die nicht bereit waren, vergeben. Da habe ich gesagt, das Vergeben geht eigentlich um deine Seele. Dein gesunder Egoismus eigentlich muss dich treiben, denjenigen, der dich beleidigt hat, zu vergeben. Ja, aber wenn er nicht um Vergebung betet, ja, aber wenn er dich bewusst verletzt, wie willst du ihn zu Buße führen, wenn er dir wirklich einen auswischen will? Er kommt nie auf die Idee, um Vergebung zu beten, aber du leidest. Ich habe das ziemlich früh entdeckt, wo ich mit meiner Sucht gekämpft habe, dass diese Vergebung eigentlich das wichtigste Baustein einer gesunden Seele ist. Und dann zu sagen, auch wenn du nicht die Einsicht hast, auch wenn du nicht bei mir um Vergebung bittest, will ich dich trotzdem vergeben. Letztendlich um meine Beziehung zwischen mir und Gott. Und das ist eigentlich der Fundament. Jesus am Kreuz, was sagte er? Vater, vergib denen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat uns angenommen, bevor wir noch ihn kannten. Es kommt von ihr. Und diese Kultur will er, dass wir auch leben. Dass wir miteinander das leben, was er uns vorgelebt hat. Er soll unser Lehrer sein. Wir haben gute Traditionen. Wir haben gute Geschichten, aber wir sind trotzdem angehalten, es zu prüfen. Woher kommt dieses Bücken? Ja? Warum ist das so? Warum mache ich das oder jenes? Ja? Und oft macht das, weil das war immer so. Ja? Aber da Mut zu haben, das zu hinterfragen, die eigenen Motive. Und Gott darum bitten, dass er uns auch Erkenntnis schenkt. Ja. Neulich vor einem Monat habe ich nachts mal mit Erschrecken aufgewacht. Da fiel mir ein Vers ein, habe ich jetzt hier nicht drin. Das ist das, was ich heute Morgen gesagt habe. Ich verwerfe meine Predigt, jetzt passiert das. Ich bin aufgewacht mit einem Vers im Kopf aus Jakobus. Ihr betet nicht, weil ihr betet, sondern weil ihr übel betet. Oh, dachte ich, was will Gott mir jetzt sagen? Und das ist eigentlich, wir beten oft, Gott fühl, Heiliger Geist komm. Ist auch richtig. Aber wir haben uns in unserem Herzen. Warum beten wir nicht? Herr, dein Geist, der in meinem Herzen ist, räum dieses Messezeug raus. Das alles, was da nicht hingehört, muss raus. Und ich bin überzeugt, wenn wir unsere Herzen so prüfen werden, wie steht in einem Evangelium, die Wunder werden euch folgen. Nicht erst Wunder, sondern erst der Wunder meines Herzens reinzumachen. Was danach Gott mit uns machen wird, lassen wir es Gott. Er wird Wunder tun. Wir können sie nicht produzieren. Was wir können oder was wir sollen, Gebot, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. So, noch ein Vers. Da sind zwar zwei. Ja, habe ich was? Ah ja. Römer 13, Vers 8. Seid niemandem irgendwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also, niemandem was schuldig, aber die Liebe, da fordert die Schrift uns, dass wir das wirklich uns gegenseitig schulden. Das ist so wie bei der Sparkasse, Geld aufgenommen, ich muss zurückzahlen. Jetzt habe ich die Liebe von Gott empfangen, ich muss die weitergeben. Da bin ich verpflichtet. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach, Menschen begegnen, denen man nicht sympathisch ist. Aber ich mit meiner Kraft kriege sowieso nicht hin. Ich brauche den Geist in meinem Herzen. Und der Geist soll nicht wie in einer Messewohnung irgendwo in der Küche sitzen, sondern er muss die ganze Wohnung besetzen. Wenn ich sage, Herr, hier Flur, das ist dein Teil, aber Schlafzimmer, Esszimmer und Wohnzimmer, das gehört mir, wird auch nicht funktionieren. Wir müssen überall im Raum zu geben. Und das ist ein Prozess. Das ist ein guter Prozess, das ist manchmal schmerzhafter Prozess, aber ein Prozess, der auch oft mit Freude begleitet wird. Wenn ich manchmal entdecke, oh, das war verkehrt in mir und das ist nicht mehr da. Wunderbar. Und in dem Sinne wünsche ich, dass wir weiter die Geheimnisse der Gemeinde entdecken. Und lasst, Abschlusswort, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus, an den wir heute gedacht haben. Amen.